Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Birdbeats Podcast. Heute haben wir eine Besonderheit, denn wir möchten mal nicht direkt über Vögel sprechen, sondern um ein bisschen Technik dahinter. Und wir haben ja schon in den letzten Monaten und Jahren relativ viel auch auditiv gemacht, sprich Nockmic, was ja rein akustisch läuft, aber auch so interessieren wir uns, glaube ich, alle viel für Vogelstimmen, Zugrufe und so weiter und so fort. Und heute geht es mal um Aufnahmemöglichkeiten, gezielt um wirklich auch programmierbare, wasserdichte Rekorder. Und dazu haben wir eine Neuigkeit, nämlich haben wir mit Wildlife Acoustics zusammen den Songmeter Micro alle drei ausprobieren können und möchten da jetzt ein bisschen darüber sprechen, wie so unsere Erfahrungen damit sind, wie wir ihn einsetzen, wie der funktioniert und so weiter und so fort. Also haben ein relativ breites Programm heute dabei und ich würde erstmal sagen, bevor wir damit anfangen, erstmal Hallo an euch beide.
Ja, moin. Ja, mit dem Songmeter Micro. Ich bin sehr gespannt, wie eure Ergebnisse gleich sind. Schon mal vorab für die ZuhörerInnen. Dabei handelt es sich jetzt nicht wie bei unseren Rekordern sonst halt um einen kleinen Handrekorder, den man beispielsweise von Nockmic rausstellt, um dann gezielt Sachen aufzunehmen, sondern um einen autonomen Rekorder. Heißt, den könnte man beispielsweise eine Woche lang in den Wald hängen und der würde, je nachdem wie man ihn programmiert hat, zu gewissen Zeiten immer wieder dauerhaft aufnehmen. Und damit dann leite ich direkt weiter an Simon. Moin.
Moin. Ja, danke für die Einleitung. Und genau, ich freue mich auch jetzt ein bisschen über Audio-Recorder und die Möglichkeiten, die einem damit ja offen stehen, zu quatschen. Und genau, der Micro, der ist ja schon mal ein ziemlich guter Anfang, aber es gibt ja auch irgendwie dann noch Steigerungsmöglichkeiten und verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Und da würde ich auch ganz gern direkt anfangen. Wir haben jetzt ja alle den jetzt schon testen gekonnt. Wie funktioniert das überhaupt? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also das Gerät an sich ist erstmal eine kleine grüne Box, die sich wasserdicht verschließen lässt. Den Deckel kann man abnehmen und ja, letztendlich ist es nicht viel mehr als ein Batteriefach, ein An- und Ausknopf und eine Platine. Eine SD-Kartenslot ist noch dabei. Das hatte ich noch vergessen. Aber ansonsten ist das sehr, sehr simpel gehalten. Und was, also eigentlich ist es, finde ich, auch gut, gerade für die verschiedenen Anwendungsbereiche. Darüber werden wir später nochmal sprechen, weil er halt wirklich sehr, sehr klein ist, sehr unauffällig ist. Also so häufig, wie ich den schon irgendwo draußen im Wald liegen habe, ist ja immer auch irgendwie die Gefahr, dass sowas mal gefunden wird und mitgenommen wird. Das ist mir mit dem jetzt so noch nicht passiert. Und die Funktionsweise ist tatsächlich so, dass man den mit Bluetooth mit seinem Handy verbinden kann. Es gibt eine App dazu. Und da kann man dann verschiedene Einstellungen tätigen. Also man kann dann wirklich einstellen, von wann bis wann der aufnehmen soll. Zum Beispiel in Stunden. Also um 7 Uhr soll er anfangen bis 8 Uhr. Dann soll er aufhören und dann um 11 Uhr nochmal eine Stunde oder wie auch immer. So wie man es halt haben möchte. Da kann man wirklich alles einstellen, was man haben möchte. Man kann es aber eben auch an Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang anpassen. Und er holt sich dann automatisch die Sonnenaufgangszeiten an der GPS-Location, an der man gerade ist, was halt gerade für so Eulenmonitoring oder allgemein für Tiere, die halt irgendwie mit dem Rhythmus von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zusammenhängen, was ja irgendwie alle irgendwie machen. Also dafür finde ich, ist es total praktisch, diese ganzen Einstellungen tätigen zu müssen, weil ich glaube, jeder, der von uns mal Nockmic gemacht hat, der weiß, wie es sich anfühlt, irgendwie, wenn man morgens um Wann geht die Sonne auf? Im Juni oder so, bei Nockmic gefühlt um 4 Uhr und man bis 8 oder 9 schläft und dann noch 5 Stunden Datenmaterial produziert hat, was man eigentlich gar nicht bräuchte. Und der fängt halt automatisch an und hört halt automatisch auf, was finde ich schon ziemlich genial ist. Ziemlich simpel, aber auch ziemlich genial.
Ja, und das Coole dabei ist dann, dass man das wirklich anpassen kann an die Zielart, die man hat. Wie du meinst, Kalle, irgendwie, man kann den super passend einstellen. Ich muss auch sagen, dass die Einstellungsmöglichkeiten per App ziemlich einfach auch zu verstehen sind. Und da hat man eben die Art, die zum Sonnenaufgang singt. Dann stellt man es ein, dass man dann nur dann aufnimmt. Oder macht irgendwie die ganze Nacht und so weiter. Und die ganzen Einstellungsmöglichkeiten sind schon mal ziemlich cool. Nebenbei lockt dann auch der Recorder noch direkt die Uhrzeit, den Ort, wo er ist, wenn man es einmal eingestellt hat, dass das auch in den Daten verankert ist, aber einen coolen Datensatz und die größeren Modelle, die SoundMeter auch anbietet. Der Micro, den wir haben, ist ja der kleinste davon. Die größeren loggen dann auch noch die Temperatur zum Beispiel, die Spannung, dass man auch nachvollziehen kann, wirklich wie lange irgendwie die Akkus gehalten haben, wann sie abgenommen haben. Vor allem im Winter ist das ja teilweise ein Problem, wenn man billige Akkus dabei hat, dass die dann die kalten Nächte nicht überstehen. Und da kommen wir gleich zu einem wichtigen Punkt, der Akkulaufzeit. Ja, wie war die Akkulaufzeit so, als ihr den SoundMeter Micro getestet habt?
Ich kann da jetzt ehrlich gesagt noch nicht so richtig viel zu sagen, weil ich ihn noch nicht jetzt beispielsweise, ich weiß ja, was bei Kalle gleich für eine Antwort kommt, über längeren Zeitraum draußen hingehängt habe. Aber ich kann so sagen, dass er bei mir zumindest mit vollen Batterien, ja, knapp 7% Akku in einer Nacht, heißt irgendwie von 17 bis 8 Uhr Aufnahmezeit verloren hat. Heißt, da ist auf jeden Fall einiges möglich. Das war jetzt so bei 2 bis 0 Grad. Also das ist schon eine richtig ordentliche Laufzeit. Und Kalle, was sagt denn der Langzeittest?
Ja, ich habe das Gerät schon nicht nur in den kalten und langen Januarnächten nutzen können, sondern eben auch schon im letzten Spätsommer und Herbst. Und da hatte ich ihn tatsächlich, als ich 2 Wochen im Urlaub war, den einfach bei mir beim Sperlingskauz hingestellt. Der hat jede Nacht aufgenommen. Sperlingskauz ist ja vor allem dämmerungsaktiv, sprich abends 2 Stunden und morgens 2 Stunden. Und da war immer noch Batterie übrig. Nach dann eben, ich glaube, 16 Tagen habe ich ihn wieder abgeholt. Also das ist schon dafür, dass wirklich nur, das müssen wir, glaube ich, dazu sagen, da passen 3 von den AA-Batterien rein, also von den großen Batterien, finde ich, ist schon relativ beeindruckend, weil man damit echt deutlich längere Zeiträume überbrücken kann, als jetzt irgendwie mit so einem Handrekorder, wobei man da ja auch wieder ganz andere Probleme hat mit Wasserdichtigkeit und so weiter. Also gerade für so Geschichten, man ist im Urlaub und möchte trotzdem irgendwie Nocmic aufnehmen bei sich, 2 Wochen kann man auf jeden Fall in Urlaub gehen, gerade wenn die Nächte kurz werden. Das ist so ein, ich denke mal, wenn man dann wirklich die ganze Nacht aufnimmt, würde ich sagen, ist ein guter Richtwert, 1 Woche. Und dann, ab da muss man dann schon wirklich die Premium-Batterien haben und darf nicht kalt werden in der Nacht.
Genau, und da passen auch meine Akkutests zu. Ich habe es jetzt unter härtesten Bedingungen wirklich nachts bei 0 Grad getestet. Das ist ja nochmal ein Faktor, der reinkommt. Im Sommer hat man meistens ja diese Probleme dann nicht. Und Kalle, wie du meinst, irgendwie dann kommen andere Faktoren dazu. Zum Beispiel gute Akkus, die dann voll geladen sind, bringen viel. Und wenn man dann doch mal ein paar Tage länger ist, dann kauft man sich eben einmal Batterien. Ist natürlich nicht die eleganteste Lösung an sich, aber dann kann man eben auch einmal die länger betreiben. Und das hat definitiv auch dann seinen Mehrwert. Hier ist auch nochmal der Vergleich, finde ich schön, zu den anderen Geräten von SoundMeter. Ich habe 2020 die Gelegenheit gehabt, den größten von SoundMeter zu testen, der für knapp 900 Euro gehandelt wird auch. Und da kommen dann, lass mich erinnern, ich glaube, das waren 8 so richtig dicke Batterien irgendwie mit einem Durchmesser von 3 cm oder so. Ich weiß ja gar nicht, wie die bezeichnet sind.
Ach, diese fetten
Dinger. Genau, die kamen da rein, die auch wirklich schon wogen. Das Teil ist dann auch deutlich größer, hat deswegen auch deutlich mehr Funktion. Der hat dann so gut 2 Wochen gehalten. Unter den Bedingungen mit Batterien hätte er natürlich deutlich länger gehalten. So kommt immer auf die Einstellung an. Der hat aber auch quasi 24/7 aufgenommen. Und man kann schon super coole Erfassungen damit machen. Vor allem, finde ich, ist der größte Vorteil bei denen dann wirklich, dass man den irgendwo hinstellen kann, Kalle, wie du es beim Sperlingscouts gemacht hat, und sich erstmal keine Gedanken drum machen muss, wenn man den irgendwie befestigt hat. Akku hält erstmal ein paar Tage, man muss nicht am nächsten Tag hinfahren, um was zu wechseln. Der Akku hält ein paar Tage. So, und vor allem ist der wasserdicht. Und der große, den ich getestet habe, der ist wirklich mit irgendwie Gummilamellen und was weiß ich nicht sonst, da kriegt man, glaube ich, gar kein Wasser rein. Wahrscheinlich ist er sogar tiefseetauglich, wobei ich nicht weiß, warum man da Tonaufnahmen machen soll. Also ja, zugeschwitzt gesagt. Wie war das so mit dem Kleinen, mit dem SoundMeter Micro?
Ja, ich mache nochmal eine kurze Ergänzung zu Simons Aussagen eben zur Laufzeit. Also in den SM4, in den großen, passen 4D, alkaline Batterien rein, die dann bis zu 510 Stunden aufzeichnen können und 310 Stunden mit den wieder aufladbaren anderen Batterien. Und zusätzlich schafft der Songmeter Micro mit den 3 AA-Batterien 150 Stunden laut der Website von Wildlife Acoustics. Meine Erfahrung zur Wetterfestigkeit bis jetzt gut. Also ich hatte noch gar keine Feuchtigkeit drin. Muss aber auch dazu sagen, ich habe ihn noch nicht mitten in den Regen
Da
gehängt.
kann ich direkt einmal einhaken, denn ich habe was gemacht. Ich habe den Hardcore-Test gemacht in meinen kalten Nächten. Hing der ziemlich exponiert, ist auch voll im Regen gewesen. Und man muss dazu sagen, der ist jetzt nicht irgendwie mit Gummi abgedichtet, sondern nur über so einen ziemlich eng sitzenden Klickverschluss abgedichtet. Und deswegen hat man dann auch eben noch diese Pads drin, die die Feuchtigkeit rausziehen sollen, dass es jetzt nicht irgendwie ins elektrische System geht. Und ich hatte tatsächlich nach der es durchgeprasselt hat, war es ganz, ganz leicht feucht, aber eigentlich war es kaum zu merken. Und dazu eben diese Trockenpads drin. Und da muss ich auch schon sagen, irgendwie, ich hätte jetzt erwartet, dass da dann doch bei so einer sehr nassen Nacht irgendwie mehr reinkommt. Und habe da deswegen auch super gute Erfahrungen gemacht. Ich denke, dass der dementsprechend auch so ziemlich vielen Wetterereignissen standhält. Aber wenn man den jetzt wirklich mal eine lange Zeit unter Hardcore-Bedingungen nutzen würde, ich glaube, dafür ist er nicht geeignet. Wobei man sich auch fragen muss, wenn es eine Woche lang durchstürmt, durchregnet und einmal nach einmal auf den Recorder kommt, will man dann noch aufnehmen?
Ja, also dem würde ich mich so anschließen. Ich glaube, wettertechnisch muss man sich keine großen Gedanken machen. Dann, wenn irgendwie Aktivität zu verzeichnen ist, dann hält er das auch locker aus. Ich würde ihn allerdings jetzt nicht irgendwie wirklich so in, keine Ahnung, Gezeitenzonen hinhängen, wo der dann alle 6 Stunden oder alle 12 Stunden oder keine Ahnung, alle paar Tage mal für ein paar Stunden komplett unter Wasser ist. Ich glaube, dafür ist er wirklich nicht geeignet. Dafür ist er aber auch, glaube ich, gar nicht konzipiert worden. Für alles andere, wenn Niederschlag von oben kommt, dann sollte der das in den meisten Fällen auch sehr gut aushalten. Wichtig ist, dass man den richtig zumacht. Ich weiß nicht, Simon, da hast du ja auch am Anfang schon, glaube ich, Erfahrung mitgemacht, dass das richtig zumachen, also bis der einmal dann so richtig klackt, ich glaube, dann hat der schon auch irgendwie, also dann ist der wirklich wasserdicht. Ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen. Ja, wollen wir, du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, zum einen der Vergleich zu dem richtig teuren Gerät aus dem Hause Wildlife Acoustics, der Songmeter 4 heißt der, glaube ich. Und aber eben auch, also da hast du ja gesagt, dass das klar, ich meine, der kostet viermal so viel, dreieinhalb mal so viel, dass der halt echt nochmal mehr kann. Aber so in seiner Nische ist der ja schon auch wirklich, finde ich, ein guter Kompromiss aus Batterie, die relativ langlebig ist. Also man kann wirklich schon das ein oder andere Projekt damit machen. Man produziert damit ja auch Daten, die man auswerten muss. Gleichzeitig hat man aber auch, ja, die genügend Speichermöglichkeiten da rein kann man reinmachen. Also die Datenmenge ist überhaupt kein Problem. Man hat aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, dadurch, dass es klein ist, den überall hinzuhängen. Und ich finde, für diesen Kompromiss von der Größe her ist die Aufnahmequalität eigentlich ziemlich in Ordnung. Was sagt ihr dazu, gerade so im Vergleich zu den Handrekordern, mit denen haben wir ja relativ viel Ahnung?
Ich bin bis jetzt zufrieden. Also ist jetzt nicht mit so einem Rekorder irgendwie so ganz vergleichbar, weil in dem Rekorder, also in dem Songmeter Micro, ist halt seitlich so ein Mini-Mikrofon, was da quasi an der Seite offen ist. Und der nimmt dann halt Mono auf, unsere Rekorder einmal in Stereo. Ich finde die Qualität gut. Also die Arten sind bestimmbar. Natürlich sieht das Sonogramm nicht astrein aus, verglichen mit dem Rekorder, der im Zweifel noch genau in die Richtung zielt. Da sieht man dann schon mehr Details, aber akustisch, also das, der kann schon was. So, also ich hätte,
Ja,
ja.
schließe ich mich an. Der große, also da muss man natürlich abwägen, irgendwie, wir haben jetzt ja den großen, den kleinen angesprochen. Und der kleine irgendwie kommt so Pi mal Daumen, finde ich, auch mit den Handrecordern eben mit. Und reicht für die meisten, also ich weiß nicht, wofür das nicht reicht. Man braucht dann schon echt hohe Ansprüche, wenn man meint, dass das nicht mehr reicht an Qualität. Und ja, wenn man es irgendwie bei Nockmick nutzen möchte und den dann eine Woche lang laufen zu lassen, immer am Wochenende die Daten auszuwerten zum Beispiel, dann reicht das aus. Da hat man auch standardisierte Werte. Und Der ganz große, der hat halt auch Stereo dann und bisschen noch bessere Mikros. Die sind dann schon ziemlich gut, auch dann besser als der Handrecorder. Aber also ich glaube, man kann sich da echt nicht beschweren und ich finde es einfach cool bei dem Micro, dass der so winzig ist. Wirklich ein kleiner, grüner, wasserdichter Kasten und der macht, was er soll. Er ist programmierbar und man kommt irgendwie an gute Tonaufnahmen letztendlich.
Was ich da noch gerne ergänzen würde, was ich halt auch super angenehm daran finde, also wenn wir jetzt beispielsweise mit unserem Recorder aufnehmen, dann sind die Daten, also die Sounddateien ja immer so groß, bis er quasi nicht mehr weiter aufnehmen kann. Das ist jetzt in diesem Wave-Format, je nachdem, wie viel Bit das sind, um die 3 Stunden 20 immer meistens rum. Und hier kann man halt genau einstellen, wie lang diese Aufnahmeschnipsel so gesehen sein sollen. Und das geht halt bis zu der Maximallänge von 60 Minuten. Heißt, die Auswertprogramme sind halt auch mit den einzelnen Dateien nicht so überfordert. Also bei mir funktioniert das, wenn ich da so ein 1-Stunden-Schnipsel reinziehe, alles deutlich schneller, als wenn ich da eine 3 Stunden 20 Datei reinlade.
Das stimmt, das stimmt. Was mir auch gerade eingefallen ist, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Simon, du bist ja auch Tracktail-Nutzer. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, in stündlichen Summen einzutragen, was alles rübergekommen ist. Und da dann stundenweise die Aufnahmedateien zu haben, ist ja eigentlich ganz praktisch. Weil mich hat es eher mal ein bisschen aufgeregt, dass man dann auf einmal pro Nacht irgendwie seine 8, 9 Dateien hat und sonst immer seine 2, 3. Irgendwie hat mich das eher gestört, aber für Tracktellen zum Beispiel oder um wirklich dann auch Stundensummen bei NOGMIC bilden zu können, ist es ja eigentlich ziemlich genial. Schieb's mir nicht zu.
Nee, also sorry, stimme ich dir nicht zu. ja, man kann bei Tracktail tatsächlich ja stundenweise irgendwie was eingeben und ist natürlich dann cool, so die Entwicklung über die Nacht zu sehen. Aber ich sehe da nicht den Mehrwert über die Stundenschnipsel. Ich sehe da einen anderen Mehrwert bei. Also erstmal, wie Lenny meinte, es ist angenehmer zu importieren, irgendwie von der Rechenleistung, von den Schnipseln. Aber das Coolste ist tatsächlich, dass das Soundmeter ja schon irgendwie intelligent ist. Er ist ja sogar programmierbar, hat deswegen ja auch die richtige Uhrzeit drin. Und der lockt halt dementsprechend die Uhrzeit immer im Dateinamen drin, was so ein Standard-Recorder dann erstmal nicht kann. Mag es Ausnahmen geben, aber zumindest ist das cool bei den Soundmeter-Produkten, dass die auch so weit durchdacht sind. Das bedeutet kurz, ich meine, in Audacity geht es nicht, zumindest weiß ich noch nicht, dass es geht. Ich nutze ja auch persönlich Raven Lite. Und in Raven kann man eben dann sich so eine Vorlage machen, die ich drin habe. Und wenn ich dann die Dateien reinziehe, zeigt er mir auf der X-Achse im Sonogramm direkt die richtige Uhrzeit an. Heißt, ich muss auch gar nicht irgendwie denken, wann war das jetzt? Der hat direkt die richtige Uhrzeit drin. Und wenn man dann zum Beispiel zur nächsten Nacht kommt, springt er auch direkt wieder zur richtigen Uhrzeit. Und wenn man dann irgendwie stündlich auswerten wollen würde, kann man das dann ja auch da direkt ablesen, wann die volle Stunde rum ist, zum Beispiel. Also ich würde es gar nicht schnipselweise machen, weil ich glaube, es ist der seltenste Fall, dass man bei NOGMIC sich eine Stundendatei reinzieht, dann Pause macht, eine Stundendatei reinzieht, dann Pause macht. Eher, dass man alles in einem Rutsch macht, aber dann halt eben nebenbei schon einen Track-10-Pasten eingibt, wobei Track-10 dann ja nochmal ja, eine eigene Folge wert wäre.
Okay, ja, da habe ich wieder was dazugelernt. Aber stimmt, bei Audacity ist das immer ein bisschen komplizierter. Da muss man dann, wenn man die aktuelle Uhrzeit haben will, sozusagen Stille hinzufügen vor der Audiodatei. Irgendwie, also wenn die Audiodatei, die man auswerten möchte, um 18 Uhr anfängt, müsste man 18 Stunden Stille hinzufügen, damit man dann die Uhrzeit richtig drin hat. Allerdings nach 24 oder nach 0 Uhr macht der dann halt nicht mit 0 Uhr weiter, sondern mit 25 Stunden und so weiter. Also so, ja, dafür ist halt Raven dann deutlich die bessere Option. Aber dazu, glaube ich, könnte man mal eine eigene Folge machen, wie man NOGMIC.
Die Stille wird kommen, wenn die Frage gestellt wird.
Ich wollte gerade sagen, ich finde das jetzt aber nicht so das Problem, wenn ich weiß, wann ich anfange, da einfach immer eine gewisse Minutenzahl drauf zu
Ja, das
rechnen.
ist kein Problem.
Also dann fange ich ja.
Aber macht doch nicht so viel Spaß, als es direkt ablesen zu können.
Ja, okay, es geht schon schneller, ja.
Ja.
Aber das ist auch eine Kunst für sich, mit Raven auszuwerten. Aber wie gesagt, das ist eine eigene Folge
Das stimmt. Ja, das eine ist
wert.
halt dafür gemacht und das andere ist halt ein sehr allgemeines Soundprogramm, was ja noch viel, viel mehr kann, aber halt nicht dafür gemacht ist.
Das ist cool.
Ja,
Und du nicht
Raven
bearbeiten
Pro kann
kannst.
das auch.
So.
Oh, okay, wir driften ab, dann können wir jetzt ja nochmal irgendwie auf unsere Projekte kommen. Ich habe ja schon erzählt, okay.
Wir könnten erstmal vielleicht einen generellen Preis von dem Songmeter Micro nennen, wo wir jetzt
Genau, also zwischen 250 und
US-Dollar,
300
ja.
Euro kriegt man den dann auch in
Korrekt.
Deutschland. Ich glaube, im Moment ist es am einfachsten, den tatsächlich über NHBS zu bekommen. Die versenden auch nach Deutschland. Ansonsten ist das alles mit dem Import ein bisschen, beziehungsweise mit den Versandkosten nervig, wenn man das direkt aus den USA bezieht. Also um das mal so einzuordnen, unsere Handrekorder sind alle so im Bereich 70 bis 120 € neu gebraucht, oder ungefähr?
Ja, 50 bis 120 würde ich sagen.
Okay, 50 bis
Ja.
120
Ja.
in dem Bereich. Dann, was noch eine Stufe unten drunter wäre und vielleicht auch ein bisschen so das Vergleichsprodukt zu dem Songmeter Micro wäre dann die AudioMoth. Das sind Mikrofonkapseln, die man sich dann mehr oder weniger wirklich nur als Mikrofonkapseln kauft, die da sehr preiswert sind und eine halbwegs gute Qualität haben. Aber man muss sich dann halt alles andere noch selbst zusammenbauen. Also das muss man dann noch wasserdicht machen und so weiter und so fort. Also da hat man noch kein fertiges Produkt. Dann wäre eben so in der nächsten Preiskategorie mit denselben Funktionen und besserer Qualität der Songmeter Micro. Und dann oben drüber gibt es natürlich auch noch Produkte. Also da gibt es dann wirklich dann zum Beispiel den du ausprobieren konntest, Simon. Aber es gibt auch noch ein Mittelklasse-Produkt, was dann auch schon ein externes Mikrofon hat, auch schon einen Windschutz und so weiter. Aber da haben wir alle noch keine Erfahrung. Deshalb, also wir können vor allem, ja, beziehungsweise wir können im niedrigen, mittleren und dann halt eben auch im hohen Bereich, Simon, so ein paar Erfahrungen, was dann auch die Qualität angeht, das ein bisschen einschätzen. Aber ich denke, das haben wir jetzt schon ganz relativ umfänglich gemacht. Deshalb lass uns mal ein bisschen über die Anwendungsweisen reden. Für was kann man
Jo,
das Ding überhaupt gebrauchen?
ich würde dann einfach mal anfangen. Ja, ganz klassisch, wie wir eben schon drüber gesprochen haben. Klar, wenn man eine Woche in Urlaub fährt und trotzdem NockMic weiterlaufen soll, für NockMic, darüber habe ich ihn jetzt auch hauptsächlich getestet, dass ich ihn einfach hier rausgehängt habe und darüber versucht habe, dann quasi meine Daten, die ich im Garten sammel, aufzunehmen. Das ist jetzt aber für so einen autonomen Rekorder gar nicht so die beste Anwendungsmöglichkeit, weil man ihn halt programmieren kann und weghängen. Ich finde es eigentlich als optimale Anwendung, ihn irgendwo in den Wald zu hängen, ob man jetzt Eulen suchen möchte und der dann, wie du eben schon beschrieben hast, Kalle, zu den Sonnenuntergang und Sonnenaufgang aufnimmt oder die ganze Nacht durch oder tagsüber, wenn man beispielsweise Fichtenkreuzschnäbel oder sowas Tonaufnahmen haben möchte. Für sowas ist er halt, glaube ich, ziemlich gut.
Jo, absolut. Ich habe das ja auch dann eben erstmal NockMic getestet und ja, ich glaube, vor allem für Projekte sind diese autonomen gut. Alles hat natürlich seine Vor- und Nachteile, aber wir haben ja auch eben festgehalten, dass die auch diese autonomen Recorder wasserdicht sind, programmierbar sind und damit irgendwie, ohne dass man da die ganze Zeit nebensteht, quasi aufnehmen können. Und das hat einfach den Vorteil, wirklich Projekte umsetzen zu können, jetzt eben mit den Eulen. Bei mir war das hier an einer Pütte eben für Wasservögel mal so ein bisschen zur Zugzeit nachzuweisen, was für Arten da so sind. Und da gibt es so in Deutschland auch ein paar, ja, Pioniere, die damit schon ganz coole Arten nachgewiesen haben, weil doch sehr viele Arten auch Wartvögel zum Beispiel rufen und da man darüber super viele Arten bestimmen kann. Und wenn man irgendwie ein Projekt hat, um bestimmte Arten nachzuweisen, ist es super cool, aber NockMic geht natürlich auch damit. Muss man sich überlegen, was man machen möchte. Wenn man NockMic macht, dann sollte man natürlich irgendwie tagsüber auch nichts aufnehmen. Andererseits sind die ja Anwendungsmöglichkeiten, glaube ich, wirklich unbegrenzt. Wenn man irgendwie eine Idee hat, dann kann man wirklich mit dem Gedanken spielen, sich vielleicht mal einen autonomen Recorder zuzulegen und mal so die Vor- und Nachteile so durchchecken. Wenn man gar keine Idee hat, wofür, dann braucht man natürlich keinen, das ist klar. Aber wenn man irgendwie ein Projekt hat, das umsetzen möchte, dann erleichtert das einen, glaube ich, schon richtig die Arbeit, alle 2 Wochen mal hinfahren zu müssen, einmal Speicherkarte wechseln, neue Akkus rein, oder jede Woche einmal hinfahren zu müssen und das zu wechseln und dann eben die Daten dadurch zu sammeln. Und man kann die dann natürlich irgendwie in der Zwischenzeit wieder auswerten. Oder man sagt, okay, ich mache alles im Winter, was dann wahrscheinlich so ein bisschen an Motivationsprobleme kommt. Aber man hat einfach super viele Möglichkeiten und das sind so die, oder ist das größte, der größte Vorteil von den Geräten.
Ja, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Also eigentlich finde ich, kann man den überall da einsetzen für Arten, die relativ schwierig nachzuweisen sind, beziehungsweise nervig nachzuweisen sind. Die Arten, für die man früh morgens raus müsste, die nur unregelmäßig irgendwie aktiv sind, rufen oder singen, oder halt die mitten in der Nacht erst unterwegs sind, also sowas wie Eulen und Käuze, das hat man ja schon gesagt, aber auch in Richtung irgendwie Dommeln, irgendwelche Rallen, die zum Teil finde ich echt nervig zu kartieren sind und nachzuweisen sind, die aber durchaus irgendwie da sind, aber man ist halt nie zur richtigen Zeit am Hören. Also ich finde, dafür ist es echt ein ziemlich geniales Teil, weil man halt wirklich diesen Kompromiss von halbwegs preiswert im Vergleich zu wirklich den teuren Produkten. Das heißt, man könnte theoretisch, also gerade so ein Kartierungsbüro kann halt auch mehrere anschaffen oder eine NABU-Ortsgruppe oder was auch immer. Also ich finde, dafür hat das schon wirklich was, wenn man relativ preiswert an halbwegs qualitative Aufnahmen kommt. Klar, damit kann man jetzt keine irgendwie Arte-Dokumentation vertonen, aber nur um nachzuweisen, ob ein Vogel da ist oder ob ein Vogel nicht da ist und wann er ruft und wann er nicht ruft, dafür ist der, finde ich, ziemlich genial, weil ich habe eigentlich nicht so richtig Lust, gerade jetzt im Winter irgendwie ewig noch nachts durch den Wald zu laufen, um irgendwie sowas wie einen Raufußkauz nachzuweisen, der dann seine 5 Mal in 6 Stunden ruft oder so. Und 5 Stunden oder 6 Stunden sind halt am PC deutlich schneller durchgeklickt und vor allem friere ich mir dabei nicht die Füße ab.
Daran der Stelle möchte ich einmal einhaken, denn ich mag es super gerne, irgendwie im Winter nachts draußen allein im Wald zu sein oder so. Nee, also hast du natürlich total recht mit. Das heißt ja nicht, dass man das nicht trotzdem machen kann, aber man hat einfach wirklich die Möglichkeit, als wäre man noch an der zweiten Stelle. So, bei mir ist es auch geplant, demnächst geht jetzt voll die Saison mit bestimmten Arten los, irgendwie. Eulen fangen jetzt ja auch so langsam an, ein bisschen intensiver zu balzen und kommen dann so Februar, März teilweise ja auch irgendwie je nach Art in den Peak rein, mit Hauptaktivität, und da möchte ich auch bestimmte Gebiete checken. Und an dem einen Gebiet kann ich dann nur sein und selbst meinen Schlaf verdrängen, und an der anderen Stelle kann das der Recorder für mich tun. Da kann man ja sogar zwei Gebiete gleichzeitig abchecken. Und wenn man reich ist und sich ganz viele Recorder holt und endlos viel Zeit hat, die auszuwerten, dann nichts wie los, und dann kann man auch noch viel mehr abdecken. Und ich glaube, das sind so richtig coole Projekte realisierbar. Also wenn man jetzt irgendwie vorhat, mal einen ganzen Wald auf Eulen zu kartieren, wobei das natürlich dann nochmal so irgendwie, sollte man vielleicht jetzt nicht einfach aus Interesse mal selber machen, sollte man dann schon mit First absprechen, wenn man sowas Großes vorhat. Aber sonst kann man natürlich da mitmachen, was man
Ja,
möchte.
grundsätzlich auf jeden Fall eine spannende Möglichkeit. Also wenn man sich mal überlegt, wie viele wissenschaftliche Studien in den letzten Jahren aus dem Boden geschossen sind, die Wildkamera, also diese Wildtierfallen nutzen, Wildkameras nutzen. Mehr oder weniger ist ja so ein autonomer Rekorder nichts anderes als eine, ja auch letztendlich sowas wie eine Wildtierkamera, nur halt für Audioaufnahmen und dass er halt dauerhaft aufnimmt oder so wie aufnimmt, wie man ihn halt haben möchte. Sprich, ich glaube, das ist auch noch ein großes Problem oder wo noch viel dran gearbeitet werden kann, wie man das Ganze auswertet. Ich glaube, da fehlt es bei, gerade auch so bei Kartierungsbüros, schon auch noch irgendwie an dem Wissen. Da müssen wir noch ein paar Videos oder Podcasts zu machen.
Ja, spannenderweise ist da aber, was jetzt, also diese Recorder gibt es ja an sich auch schon ein bisschen länger, beziehungsweise halt auch die Anwendungsmöglichkeiten bei Fledermäusen. Und Fledermäuse werden beispielsweise ja auch mit autonomen Rekordern zum Teil kartiert, wo dann ein Rekorder halt die ganze Zeit nachts aufzeichnet. Also der
Ja.
Anwendungsbereich im Planungsbüro ist bereits vorhanden, aber halt für Vögel halt noch nicht. Und klar, für Eulen oder generell so spezielle Anwendungsbereiche, wie wir eben drüber gesprochen haben, ist das definitiv eine interessante Möglichkeit.
Ja, cool. Dann haben wir ja schon auf jeden Fall die ein oder anderen Projekte für die Zukunft. Also bei mir wird es auch so sein. Ich glaube, dadurch, dass ich jetzt echt noch den ein oder anderen Trip geplant habe, da mal noch irgendwie einen Freund besuchen gehen für 4, 5 Tage, da mal noch ein bisschen unterwegs sein oder halt eben auch mal bei meiner Eltern oder bei meiner Freundin sein. Aber dieses Jahr möchte ich wieder durchziehen mit Nokmik und wirklich dann auch wieder meine 200 Nächte und mehr aufnehmen. Sprich, dafür finde ich es echt nochmal cool und dafür werde ich den, glaube ich, auch dann gerade in den Tagen nutzen, den dann einfach bei mir auf dem Balkon zu platzieren und dann wirklich auch durchgehende Aufnahmen zu bekommen. Und davor wird es bei mir auch so sein. Der wird jetzt auch, glaube ich, noch ein paar Nächte raus zum Uhu kommen. Auch wenn der schon gut am Balzen ist, da einfach noch ein paar Aufnahmen zu bekommen. Da freue ich mich auf jeden Fall auch noch drauf.
Lenny, wofür wirst du den Recorder so in nächster Zeit nutzen?
Ich denke, zum Teil jetzt erstmal auch zum Nockmecken, weil ich hier in der Stadt einfach noch nicht so den passenden Spot gefunden habe, wo ich meinen Handrekorder hinstellen möchte. Nee, aber dann im Frühjahr auf jeden Fall auch, gerade jetzt im Februar, dann auch zu den balzenden Eulen. Mal gucken, in den Wäldern hier gibt es ja theoretisch auch Aufwuchscouts und Spellingscouts, auch wenn das deutlich spärlicher ist als bei Kalle da unten. Aber die Chance ist ja vorhanden und gerade durch solche Aufnahmemöglichkeiten ist das ja kein großer Mehraufwand, außer das Auswerten halt hinterher. Aber das lässt sich, glaube ich, auch ganz gut bewältigen.
Ja, vor allem, wenn du tatsächlich nur nach der einen Art und nur nach dem einen Ruf suchst, also sowas wie jetzt ein Sperlingscout, ja, genau. Also die 2 Wochen Datenmaterial, die habe ich durchgepflügt in einem Abend. Also das geht schon ganz gut, wenn man wirklich gezielt nur nach in einem Frequenzbereich suchen muss, weil alles vom Sperlingscout in derselben Frequenz ist. Das ist kein Problem.
Also ich glaube, für sowas werde ich es hauptsächlich einnutzen. Oder wenn es dann beispielsweise, wir haben es ja letztes Jahr auch bei dem Trill versucht, als der dann da war, noch Aufnahmen zu bekommen, wenn sowas Ähnliches auftaucht oder auch, wie Kalle eben schon meinte, für Rallen, hänge ich das Ding einfach eine Woche ins Moor und hole den Rekorder noch eine Woche wieder rein. Vielleicht ist da ja ein Tüpfelsumpfhuhn drauf, was sonst keiner mitbekommen hätte, wird gesagt. Also ja. Dafür ist er, glaube ich, optimal und das werde ich auf jeden Fall auch ausnutzen.
Perfekt. Bei mir werden die Anwendungsbereiche auch ziemlich ähnlich aussehen. Heißt, Eulen jetzt in nächster Zeit, das ist ja auch ziemlich aktuell. Auch nochmal Tipp an unsere ZuhörerInnen, wenn ihr Eulen hören wollt, am besten in nächster Zeit mal so die passenden Habitate aufsuchen. Noch ist es nicht ganz so weit, aber was ich mitbekomme, ist, dass die meisten Arten schon anfangen und es wird jetzt quasi von Tag zu Tag mehr, wenn das Wetter gut ist, dass die mal ein bisschen Rufaktivität zeigen. Und sonst habe ich hier so ein paar Gebiete, die ich ein bisschen besser ornithologisch aufschließen möchte, dass man einfach bessere Wissensgrundlagen darüber bekommt, was in den Gebieten los ist. Das kann man natürlich selber auch immer gut machen, aber da gibt es so paar spezialisierte Arten, die eben zu sehr komischen Uhrzeiten rufen und dann habe einfach nicht die Zeit unter der Woche, wenn man noch Schule hat zum Beispiel, da einen ganzen Tag im Gebiet rumzustehen und da wird der Rekord auch mir sicherlich viel Arbeit erleichtern.
Das fällt mir gerade nochmal ein, das ist tatsächlich eine Sache, die ich genutzt habe, um Sperlingskreuze dann tatsächlich auch mal zu sehen. Ich hatte den davor ja immer nur gehört, hatte dann den Rekorder da und habe tatsächlich mal wirklich genau aufgeschrieben im Verhältnis zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, wie viele Minuten vor und nach ruft er. Und dann habe ich das wirklich diese 2 Wochen lang gemacht und konnte dann mit einer ziemlich genauen Genauigkeit sagen, dass der 14 Minuten nach Sonnenuntergang anfängt mit Rufen. Und dann ist es natürlich, wenn man wirklich die Datenquelle hat, kann man dann auch recht genau dann auf diese Uhrzeit dann an dem Ort sein. Also das ist tatsächlich eine Sache, die ist mir gerade spontan eingefallen. Die habe ich ja so auch genutzt. Dafür finde ich, wenn man gerade nicht die Zeit hat, rauszufinden, wann ruft denn der Sperlingscout oder was auch immer, man möchte ihn trotzdem auch mal live hören. Man weiß aber, er ist da, dann einfach mal den Rekorder hinhängen, 2 Wochen hängen lassen oder eine Woche, dann auswerten und dann weiß man ja ziemlich genau, wann, zu welchen Uhrzeiten er am aktivsten ist.
Ja, und ich glaube, damit haben wir ziemlich ausgiebig über solche Anwendungsmöglichkeiten geredet. Habt ihr noch Ergänzungen? Oder?
Ich glaube, wir würden jetzt einfach mal damit die Folge beenden. Ich glaube, wir haben alle Lust, dass die Nocmix-Saison wieder losgeht. Und dann wird es hier auch immer mal wieder mehr über die akustische Bestimmung bzw. die akustische Erfassung von Vögeln gehen. Da habe ich auf jeden Fall schon wieder Lust drauf. Und ich würde sagen, falls ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne auf Instagram oder privat an. Ich glaube, da sind wir alle bereit, nochmal zusätzliche Auskunft zu geben oder auch nochmal irgendwelche Beispieldateien rüberzuschicken, damit man sich von der Qualität noch ein bisschen besseren Überblick verschaffen kann. Es gibt tatsächlich auch von Wildlife Acoustics YouTube-Videos. Die kann man sich auch mal anschauen. Die sind eigentlich ganz gut gemacht. Da kann man wirklich mal so einen groben Einblick bekommen, wie die ganzen funktionieren, beziehungsweise was man da alles nochmal einstellen kann. Nochmal als Videoformat, nicht nur als Audioformat, wie wir das jetzt hier bringen können. Dafür finde ich, kann man auf jeden Fall nochmal reinschauen. Und ich würde sagen, ansonsten war es das erstmal von der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.